Ich bin halt sowieso wieder Exot, ich bin der Anästhesist, der Quotenanästhesist dieser Veranstaltung. Ich freue mich aber sehr über die Einladung und bin auch sehr dankbar. Die Veranstaltung, die wir bei uns durchgeführt hatten, nämlich ein interdisziplinäres und interprofessionelles Simulationstraining vorstellen zu dürfen. Das Ganze war mit Unterstützung der Firma MSD, für die wir an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Beginnen wir das Ganze mit einem kleinen Experiment, relativ simpel. Es denkt jetzt mal jeder an einen Hund. Ganz, ganz einfache Aufgabenstellung. Ein Hund. Ja, darf ich mal die Vorsitzenden fragen, was fällt Ihnen dazu ein? Beim Thema Hund? Einen braunen Hund? Toni, was siehst du? Ja. Den Willi, okay. Aber man sieht schon, obwohl die Aufgabenstellung eigentlich relativ simpel, einfach und klar ist, nämlich an einen Hund zu denken, sind die Ideen und die Assoziationen, die wir damit verbinden, extrem divergent. Und dieses Problem eines gemeinsamen oder geteilten mentalen Modells ist ein Faktum, mit dem wir in der Medizin immer wieder konfrontiert sind. Ursachen für Zwischenfälle, auf der einen Seite mal natürlich für uns in den Krankenhäusern, aber auch in allen anderen Hochrisikobereichen, liegen zu einem hohen Prozentsatz woanders, als wir vielleicht primär denken würden. Es sind nur 30% der Zwischenfälle, haben ihre Ursache in technischen Fertigkeiten, wohingegen 70% in den sogenannten nicht-technischen Fertigkeiten liegen, dort ihre Ursache haben. Diese nicht-technischen Fertigkeiten, non-technical skills, es braucht ja alles irgendwie einen englischen Begriff, oder auch human factors genannt, sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Aspekts der Patientensicherheit. Und das ist so die Einführung in das, was wir bei uns im Haus gemacht haben. Human Factors sind menschliche Faktoren, also nichts Technisches, nichts, was man irgendwie an Skill erlernen kann, sind all jene Faktoren, die die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Menschen beeinflussen in Situationen, die komplex sind oder in sehr komplexen Systemen. Und wenn man sich jetzt dieses Bild hier anschaut, dass ich, also ich glaube den Herrn da rechts, ich habe ihn jetzt nicht um Erlaubnis gefragt, aber er sitzt da hinten, ich erkenne seinen Hinterkopf. Ja, also solche Situationen sind weder einfach, die sind schon relativ komplex, sind aufwendig, viele beteiligte Personen. Wenn ich mir dieses blaue Licht anschaue, habe ich immer eine Assoziation mit einem Film von Rambo, nämlich Teil 2. Erkennt man gleich die Cineasten, die jetzt lachen. Das heißt, diese Settings, in denen wir tätig sind, sind an sich schon komplex und kompliziert. Diese Human Factors sind zum einen mal auf individuell kognitive Faktoren bezogen, das ist Entscheidungsfindung, das ist Situationsbewusstsein, das ist diese eingeschränkte Fähigkeit zum Multitasking und ja, sehr geehrte Kolleginnen, das trifft nicht nur die Männer, das trifft auch die Frauen, wir wissen, Multitasking funktioniert nicht und weitere Aspekte, die dann da noch dazukommen. Es gibt auch noch so interagierende, kooperative Teamfaktoren, zuallervorderst Kommunikation, wobei man das eigentlich über allem drüber und ständig hat und eben auch besagte geteilte mentale Modelle. Jeder, der medizinisch tätig ist, hat einen gewissen Rucksack an Erfahrungen, klinische Erfahrungen, Assoziationen, Patienten, die man mal gehabt hat und das bringt man in die Beurteilung des Patienten mit hinein und daraus resultieren zum Teil divergierende Bilder eines Patienten, der hier vor uns liegt zum Beispiel. Man hat über die letzten Jahre, letztlich mit 2000 beginnen, da gab es so eine Meilenstein-Publikation, hat man begonnen, diese Human Factors einzuteilen. Zum einen, um sie bewertbar, beurteilbar, aber auch optimierbarer zu machen. Eine Einteilung, und das ist jetzt, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen gebiased, sind die sogenannten ARNs, die Anesthetists Non-Technical Skills. 2003 schottische Kollegen, die das in drei Gruppen einteilen. Also vier Gruppen, Entschuldigung. Die Teamarbeit, das Aufgabenmanagement, die Entscheidungsfindungen und das Situationsbewusstsein. Jede dieser Gruppen hat auch noch einzelne Aspekte, die darunter sind, auf die ich jetzt leider nicht eingehen kann. Sehen Sie es ein bisschen als Teaser. Nutzen Sie vielleicht den heutigen Abend für ein Glas Rotwein oder Weißwein. Google und schauen Sie mal nach, was Sie darunter zu finden, also was Sie darunter finden könnten. Getragen, zusammengehalten wird das alles natürlich von einem ganz, ganz wesentlichen Aspekt, der ständig existent ist und das ist Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren, das trifft natürlich auf alles, was uns in der täglichen Routine betrifft, ebenfalls zu. Thema Patientensicherheit, natürlich immer eines, das von Anästhesisten ganz gerne so vor einem hergetragen wird. Und der Markus Rall, ein deutscher Kollege, und der Herr Gaber haben so ein paar Aspekte definiert, worüber wir versuchen können, diese Patientensicherheit zu verbessern. Zuallervorderst gilt es einmal, diese 70% an potenziellen Ursachen für Patientenzwischenfälle zu limitieren, zu reduzieren. Das gelingt dadurch, dass wir hier speziell trainieren, um diese Entstehung von Fehlern ein bisschen abzudämpfen und Systemsicherheit zu verbessern. Es geht darum, dass wir in CRM, das ist Crisis Resource Management, noch so ein Schlagwort, wo ich Sie dazu einlade, das ist googeln, und die Human Factors, auf diese beiden Aspekte muss man ein spezielles Augenmerk legen im Hinblick auf Training und Schulung. Es geht um Simulationsteam-Trainings, was wir gemacht haben, Fehlermeldesysteme, die üblicherweise jetzt schon in annähernd allen Häusern implementiert sind. Und letztlich kann man das alles subsumieren unter dem Begriff der Patientensicherheitskultur. Darum geht es, und das gilt nicht nur zu implementieren, sondern auch zu leben. Es gibt zwei so Zitate, die ich noch mit hineingenommen habe. Jeder, der medizinisch tätig ist, der sollte eigentlich wissen, was Human Factors, was Non-Technical Skills, weil es menschliche Faktoren sind. Und das ist sehr schön formuliert, das ist besagte Meilenstein-Publikation aus 2000, To Err is Human. Das hat einen Prozess angestoßen, die Publikation, wo erstmal gezeigt wurde, wie viele Patientenzwischenfälle potenziell vermeidbar eigentlich aufgrund von uns, so kann man es reduzieren, aufgrund von uns entstehen. Und auch die schreiben, dass es darum geht, dass man interdisziplinäre Teamtrainings implementiert, regelhaft durchführt. Und als Beispiel dafür nehmen sie zum Beispiel auch das Simulationstraining. Wir haben das alles zum Anlass genommen und haben gesagt, na gut, machen wir das. Und haben die Konsequenz daraus gezogen, eben ein interdisziplinäres, und das hat mich auch sehr gefreut, nicht nur interdisziplinär, sondern auch interprofessionelles Teamtraining, Simulationstraining durchzuführen bei uns im Haus. Setting war dergestalt, dass wir ein sogenanntes In-Situ-Training gemacht haben. In-Situ bedeutet, dass ich mit dem Material, das ich habe, das ich zur Simulation brauche, dorthin gehe, wo die Leute arbeiten. Das heißt, es ist der Versuch, dass man so diese artifizielle Komponente, man lädt die Leute in ein Simulationszentrum ein, hat dort einen OP, der schaut aber nicht so aus wie der, in dem ich sonst arbeite, dass man diese Komponente versucht rauszunehmen und dort trainiert, wo man tatsächlich tagtäglich arbeitet. Das haben wir gemacht. Wir hatten einen Resuscitation Simulator, das ist eigentlich ein sehr basales Modell und es hat trotzdem funktioniert. Das heißt, es gibt keine Ausrede, naja, ich habe jetzt nicht das Top-Modell von irgendeiner Firma und kann deswegen kein Training machen. Nein, es geht auch relativ kostengünstig. Ausgesehen hat das so, dass wir tatsächlich ein Setting gestaltet haben, wie wir es bei bei roboterassistierten radikalen Prostatektomien vorfinden. Der Da Vinci war in Position, das da drunter den Tüchern ist die Resuscitation N. Das war dann in diesem Fall der Resuscitation Peter, damit es ein Pop wird. Sonst hätte er keine Prostata. Wir hatten im Versorgungsgang die Steuereinheit stehen und im Vorraum die Debriefing-Einheit. Was das zu bedeuten hat, zu dem komme ich gleich. Die SimStation ist nur ein Beispiel für unterschiedliche Modelle von Systemen, die dazu da sind, dass man Video aufzeichnet, Ton aufzeichnet und ein gewisses Instrumentarium an der Hand hat, mit dem man adäquat Debriefing machen kann, also mit dem man adäquate Simulationstrainings durchführen kann. Bei uns war das so, dass wir diese SimStation, die der Provinz gehört, da sind wir in einer sehr, sehr glücklichen Position, im OP aufgebaut haben. Es waren 4 Kameras in Summe aufgestellt. Wir hatten 2 am Fußende, rechts und links. Es ist eine, die ist da außerhalb des Bildes auf der linken Seite im Bereich der Konsole montiert gewesen, und wir hatten beim Anästhesie-Arbeitsplatz noch eine zusätzliche Kamera, die auch noch fokussieren und sich bewegen konnte. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie alles an Raum abgedeckt. Zusätzlich ist es so, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Training Headsets tragen. Was wir versuchen ist, dass wir zusätzlichen Bias durch einen Instruktor im Raum auch das herausnehmen wollen. Das heißt, es sind diejenigen, die am Patienten arbeiten, am simulierten Patienten arbeiten, sind im Raum, alle anderen sind draußen. Das erfordert aber, dass ich höre, was Kolleginnen und Kollegen sprechen, deswegen hatten unsere Kolleginnen und Kollegen Headsets. Das ist die Steuereinheit, die im Versorgungsgang gestanden ist. Von dort habe ich zum einen die Möglichkeit, dass ich den Patienten seine Vitalparameter steuere, verändere, je nachdem, wie es das Szenario erfordert. Ich habe die Möglichkeit, eben über besagte 4 Kameras den Ablauf zu beobachten. Und es wird zeitgleich alles videodokumentiert, und zwar nicht nur Bild, sondern auch Ton. Ich kann mir Notizen machen, Sie sehen da rechts in dem Feld, kann man sich Notizen machen, um für das Debriefing dann so diverse Bullets zu haben, mit denen man spezielle Aspekte herausarbeiten kann. Und was man auch noch hat, und das finde ich sehr nett in einem Haus der Barmherzigen Brüder, es gibt ein Instrumentarium, das ist sogenannt God's Voice, also Gottes Stimme. Denn auch wenn wir versuchen, die ganze Zeit aus dem Raum heraus zu bleiben, braucht es Informationen, die von extern irgendwie zufließen müssen. Und da gibt es einen Lautsprecher, der im Raum steht. Und ich habe hier über das Mikrofon die Möglichkeit, entweder der gesamten Mannschaft im OP etwas zu sagen oder aber auch in einem anderen Setting einem einzelnen Teilnehmer ins Ohr flüstern. Ich habe gesagt, man kann das auch mit sehr wenig Aufwand machen. Also es braucht jetzt nicht unbedingt 4 Kameras, sondern eine Simstation. Die Resusci N, basales Instrumentarium, Kombination mit einem ALSI-Monitor. Auch der ALSI ist so ein Simulationsspielzeug, wenn man so möchte. Ein Monitor, den man hier links auf unsere Philips Standardmonitore draufgeklebt haben. Gaffertape sei Dank, er ist nicht runtergefallen. Und über den man die unterschiedlichsten Vitalparameter in Echtzeit einspielen kann. Das heißt, wir haben ein recht komplexes System aufgebaut gehabt, das aber leicht zu steuern war mit der entsprechenden Expertise, sind wir dann in die Szenarien gestartet. Es hat noch 2 Specials gebraucht. Auf der einen Seite die Instrumente, auf der anderen Seite ein sogenanntes gemeinsames mentales Modell. Ich sage wieder Hund, unterschiedliche Hundebilder, die wir im Kopf hatten. Die Instrumente, wir haben uns keine Da Vinci-Instrumente geleistet fürs Training. Das wäre kostentechnisch, glaube ich, nicht durchgegangen. Aber wir wollten einen möglichst realistischen Ablauf, auch was Zeiten betrifft. Deswegen haben wir Schilder laminiert und haben diese mit Klettverschlüssen auf die entsprechenden Roboterarme geheftet. Das heißt, wollte man das Gerät abdocken, musste man hier den Klettverschluss lösen, das Gerät zur Seite legen, wurde an die Instrumentarier abgegeben. Und erst dann konnte man den Roboterarm wegnehmen. Das hat tatsächlich zu einer gewissen Verzögerung geführt und war damit ein realistischer Zugang, als zu sagen, so, Instrument ist draußen, ich docke jetzt ab. Das zweite, das gemeinsame mentale Modell. Wir haben einen Chirurgen am Tisch sitzen und einen an der Konsole. Würde ich die beiden jetzt nicht beschäftigen, dann wäre irgendwie klar, es wartet jeder nur darauf, dass jetzt irgendwas bimmelt, piepst oder kracht. Das heißt, wir mussten versuchen, dass wir die chirurgischen Kolleginnen und Kollegen, in diesem Fall die urologischen Kolleginnen und Kollegen, mental binden. Und das haben wir gemacht, indem wir 2 Tablets aufgelegt haben und die Kollegen gegeneinander Tischtennis haben spielen lassen. Das heißt, die waren beschäftigt damit, dass sie spielen, waren auf das Spiel konzentriert und haben eigentlich zum Beispiel auf der Anästhesie-Seite nicht viel mitbekommen. Für ein eventuell noch zu durchzuführendes weiteres Training würde man auch noch versuchen, die Instrumentarier damit einzubinden. Also jeder, der Blick auf den Bildschirm hat, der das Operationsgeschehen mitverfolgen kann, sollte eigentlich da eingebunden werden. Also wenn nicht 3 Leute Tischtennis, wäre Ringel, glaube ich. Also mal schauen, ob es das gibt für ein iPad. Gut, das Team, das trainiert hat, interdisziplinär, Urologie, Anästhesie, und sehr zu meiner Freude interprofessionell. Das heißt, wir hatten auch diplomierte Pflegepersonen, Instrumentare, Anästhesiepflege und besonders wichtig im OP, gerade dann, wenn es um Zwischenfallstrainings geht, fähige OP-Gehilfen. Und auch die haben mit trainiert und hatten genauso ihren Stellenwert während dieser Trainings. Das Szenario war relativ banal, nichts Herausragendes. Eine roboterassistierte radikale Prostatektomie, also verhatscht 2 bis 3, also nicht ganz gesund, aber nicht wirklich krank. Ein auslösendes kardiales Ereignis, daraus resultierend ein Kreislaufstillstand, ALS als standardisierter Zugang zum Patienten im Atemkreislaufstillstand, nicht von mir, vom ERC, seit Jahrzehnten weiterentwickelt und weiter bearbeitet. Nächstes Jahr 2020 kommt das nächste Update heraus. Und zu guter Letzt endeten unsere Szenarien immer mit einem ROSC, mit einem Return of Spontaneous Circulation, also dem Wiederetablieren eines Spontankreislaufes. Das heißt, wir haben gut gearbeitet. Der Ablauf war so, wir hatten an diesem Samstag, es war ein Samstag, 6. April, hatten wir 3 Durchgänge. Üblicherweise beginnt man damit, dass man die Leute, die jetzt trainieren werden, brieft. Das heißt, man zeigt ihnen die Puppe, man zeigt ihnen das Instrumentarium, man versucht möglichst das, was neu ist und was vielleicht irgendwie für Ressentiments sorgt, herauszunehmen. Und es gibt diesen Begriff des unaussprechlichen Familiarization, das hat funktioniert. Das heißt, ein Bekanntmachen mit dem Simulator, Bekanntmachen mit dem Headset und auch wahrnehmen, wo jetzt Kameras sind. Danach das Szenario mit einem Debriefing, in Summe 75 Minuten. Und das klingt recht satt. Ich kann Ihnen schon sagen, es war ein geringer Teil davon war tatsächlich Szenarientraining. Der größte Teil bei solchen medizinischen Simulationen fließt ins Debriefing. Was das ist, zu dem komme ich gleich. Danach kurze Phase Cooldown, das heißt ein Wechsel der Teams und ein Off-Label-Debriefing der einzelnen Teilnehmer fand da auch noch statt. Wir hatten Getränke, wir waren mit Nahrungsmitteln versorgt, also es war ein Wohlfühlsetting. Das Debriefing, wie bereits erwähnt, ist so das Kernelement jedes Simulationstrainings. Geht darum, dass die Teilnehmer selbst das Erlebte analysieren und aufarbeiten. Der Instruktor, der das Ganze begleitet, eigentlich eher unterstützt, so ein bisschen vielleicht für eine Richtung sorgt, aber im Großen und Ganzen eigentlich nur moderiert und nicht doziert. Es geht darum, sich Feedback zu geben, Erlebtes zu reflektieren und ganz, ganz offen zu diskutieren. Es waren in dem Fall waren sehr, sehr spannende Diskussionen. Natürlich interdisziplinär, interprofessionell. Jeder hat eine andere Sicht der Dinge mit eingebracht. Jeder konnte vom anderen lernen. Im Endeffekt geht es darum, dass man Optimierungsmöglichkeiten aufzeigt, erarbeitet, um sie dann im weiteren klinischen Betrieb zu implementieren. Die Lehren, und da kann ich jetzt nur von meinen Lehren sprechen, Kolleginnen und Kollegen, die teilgenommen haben, müssten in einer gesonderten Sitzung vielleicht ihre Lehren kommunizieren. Es war sehr überraschend für mich zu sehen, wie rasch die Kolleginnen und Kollegen der Urologie im Abdoc-Prozedere waren. Also das war etwas, das habe ich in dieser Form nicht vermutet gehabt. Es gibt Literatur dazu, die genau das immer so wieder als Pferdefuß tituliert. Das heißt, das Problem bis Abdocken fertig, dass das eine zeitliche Latenz ist, zumindest bevor man anfängt mit Simulationstrainings. Das war bei uns nicht so. Also was sich schon gezeigt hat, ist, dass ganz offensichtlich eine Routine im täglichen klinischen Betrieb auch für eine gewisse Sicherheit in der Simulation sorgt. Ein entscheidender Faktor, wie in jedem Training, war auch hier die Kommunikation, die dankenswerterweise immer wieder auch ein bisschen Optimierungsbedarf und Optimierungsmöglichkeit aufzeigt. Was sich auch gezeigt hat, ist, dass man durchaus darüber nachdenken kann, und das ist auch eine Empfehlung, die sich in der Literatur niederschlägt, dass man SOPs erstellt, die auf den eigenen Bereich, auf die eigenen personellen Ressourcen hinzugeschnitten sind. Und eine Lehre für mich, die hoffentlich auch von den Kolleginnen und Kollegen mitgetragen wird, dass diese Trainings eigentlich kontinuierlich weiter angeboten werden sollten, und zwar nicht nur auf der urologischen Ebene, sondern eventuell auch auf der chirurgischen und auf der gynäkologischen. Aber ich habe schon was gehört, dass wir das wahrscheinlich anbieten können. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Interesse gibt am Austausch oder an Trainings, bitte kontaktieren, würde mich freuen. Dankeschön.